Ladies and gentlemen, life on tape from Germany, the one and only Box Podcast.
Servus, hallihallo und herzlich willkommen zum Box-Podcast, Ausgabe 262. Es ist Sonntag, der 11.10.2020. Heute mit dabei die Samira.
Hallo.
Der Eugen.
Hallo.
Und ich, der Robert. Freunde, was war das für eine Woche gewesen? Donald Trump hat Corona. Eddie Van Halen und Herbert Feuerstein sind gestorben. Der Michael Wendler glaubt nicht an Corona und Robin Krasnicki haut Dominik Bösel K.O. Was eine Woche, oder?
Ja, viele Überraschungen auf jeden Fall, aber ja, unterhaltsam und finde ich auch gut, dass wir da oft oder ab und zu mal falsch liegen, weil das, auch wenn es traurig ist für den Boxer, der da irgendwie verliert, ist es trotzdem immer spannend für die Boxfans, weil man halt was Unerwartetes erlebt, so finde ich. Das ist immer so das Positive. Dass es halt doch nicht alles so vorhersehbar ist, wie wir manchmal tun, so wenn es so klar ist, wo der ist der Favorit und der andere, weißt du, und dann endet es halt doch anders und es ist halt immer so, wow, so krass.
Ja, also in 100 Jahren hätte ich nicht drauf gewettet, dass Krasnicki den Dominik Bösel innerhalb von 3 Runden vor allem, das setzt der Sache noch so die Kirsche auf, in 3 Runden K.O. schlägt, weil, machen wir uns mal jetzt nichts vor, Krasnicki und Böse sind beides eher nicht so die Hard-Hitter und nicht mal die Medium-Hitter, die haben beide nur eine K.O.-Quote von etwas über 30% gehabt, also das ist wirklich überschaubar, und dann haut ein Krasnicki, der vor, wann war das, 3 Jahren? Sowas von dermaßen eindeutig nach Punkten gegen einen alten, nicht aber so an der Grenze zu abgehalftert Arthur Abraham verloren hat. Haut innerhalb von 3 Runden dann Dominik Bösel weg. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob das mehr Fragen aufwirft oder mehr Antworten gibt. Wie siehst du das, Eugen?
Boah, ich glaube, das, ich weiß nicht, also grundsätzlich muss ich Samira recht geben, das verändert natürlich die ganze Situation, ne? Ich finde das auch immer manchmal recht erfrischend, wenn es so überraschende Niederlagen gibt, weil ich meine, die ganze Welt hatte eigentlich, oder die ganze Box Deutschland eigentlich mit dem Punktsieg von Bösel gerechnet, so tendenziell. Aber dann kam es doch anders und das war schon heftig so, ne, die dritte Runde. Also ich hätte das echt so nicht kommen sehen, überhaupt nicht. Also
Bösel auch nicht.
Nee, der war der richtig, also das war schon Wahnsinn. Also auch wie der ihn getroffen hat. Also ich meine, auf die ersten 2 Runden braucht man ja eigentlich nicht näher eingehen. Das passiert ja dann ja in der dritten, dass Krasnicki den Bösel halt richtig brutal am Kinn getroffen hat. Also das war wirklich eine perfekte Hand, kann man sagen. Ging dann halt zu Boden. Der Referee half ihm irgendwie super schnell wieder auf. Hat ihn nicht angezählt. Ich weiß nicht, ob er das...
Du meinst jetzt diesen Stolperer, ja, ne? Wo er so über die Beine ein bisschen von Krasnicki gestolpert ist, was halt als Ausrutscher so quasi gewertet wurde, ne? Dieses erste Mal, wo er runtergeht.
Aber ich fand beim ersten, also das erste Mal in der dritten Runde, da war ja im Grunde schon erledigt, weil das Ding war so hart ans Kinn, das Timing war so perfekt.
Er hat ja auch gewackelt, als er hochkam, hat man auch an den Beinen gesehen. Also ja, richtig, der war shaky. Ja, auch angeschlagen, ja. Und dann ging es ja nochmal, eigentlich ist er dann wieder runter, ist er wieder sehr schnell aufgestanden und dann war es halt beim nächsten Niederschlag richtig vorbei. Aber das Problem ist halt, er hätte sich eigentlich am Anfang ein bisschen erholen müssen. Ne? Aber wenn der Ringrichter das natürlich leider falsch gesehen hat, weiß man jetzt nicht, ob er sich da so schnell erholt hätte. Wahrscheinlich wäre es zu kurz gewesen, aber er war natürlich irgendwie unglücklich. Ne? Es war natürlich ein Stolperer, aber es war zuerst auch ein Schlag. So, das darf man echt nicht vergessen.
Der Schlag ging dem Stolperer voraus.
Genau, und der wäre halt auch ohne die Beine von Krasnicki da umgefallen. Also das ist halt so ein bisschen, ja, es ist halt, eigentlich ist er ja dann dreimal auf dem Boden gewesen, ne? Wenn ich das jetzt richtig rekonstruiere. Und also Aber man muss halt sagen, Bösel war halt offen. Also der war halt offen so. Ich meine, das ist halt auch der Unterschied. Also das ist jetzt vielleicht auch wirklich, was man mit Arthur Abraham nicht vergleichen kann. Arthur Abraham hat eine viel bessere Doppeldeckung. Also der macht zwar andere Sachen dann weniger, aber ich meine, den kannst du nicht so leicht am Kinn treffen. Klar, ab und zu oder am Ende seiner Karriere auch leichter, aber ich meine, seine Doppeldeckung ist das, wovon er halt lebt. Und Bösel, also der hat einfach nicht aufgepasst. Der war, hat sich nicht geschützt und ist dann halt K.O. gegangen. Also geht jeder K.O., wenn er so
offen ist. Plus, dass man wahrscheinlich auch vor den Händen von Bösel einfach auch weniger Respekt hat als von Abraham und dann auch, ich meine, in der Offensive mehr versucht, mehr
von Krasniqi, ja, meinst du jetzt? Also, dass er halt
traut
weiß,
sich vielleicht auch einfach mehr gegen jemand, der nicht so schlagstark ist.
Ja, wobei, die haben ja so recht verhalten angefangen, ne? Also, das war ja auch schon so. Die haben sich ja, die ersten Runden waren ja ziemlich eng, würde ich jetzt mal sagen, die ersten beiden, weil beide sich eigentlich nur abgetastet haben und viel gewartet und Dominik Bösel eher nur auf seine Konter gewartet hat. Aber Krasniqi ist halt auch nicht so nach vorne gestürmt, wie man ihn halt sonst kennt. Sonst ist er ja wie so eine Arbeitsmaschine. Der arbeitet halt die ganze Zeit und geht nach vorne. Das hat er diesmal gar nicht gemacht. Er hat halt echt sozusagen wie auf seine, hat ihn ausgeguckt und wie auf seine, ja, K.O.-Chance gewartet, obwohl halt Dominik Bösel im Vorfeld angekündigt hat, dass er Krasniqi ausnocken will. Ne? Das ist ja halt auch irgendwie der Witz daran. Also nicht der Witz daran, aber ich meine, daran, also wenn du halt, Bösel ist ja eigentlich nicht für so eine Parolen bekannt, so, der ist ja eigentlich eher so ein bescheidenerer Boxer. Das war schon sehr überraschend, dass er halt sowas sagt, weil er halt Krasniqi aus dem Sparring gut kennt. Ich meine, die haben jahrelang zusammen trainiert. Dirk Chemski war der Trainer von Krasniqi, da würdest du ja eigentlich denken, Chemski weiß genau, was man machen muss, um Krasniqi zu besiegen, weil er ihn einfach sehr gut kennt, aber anscheinend, ja, hat Magomed Chaburov, haben sie auch gesagt, irgendwie da eine Lücke gesehen, ob das jetzt stimmt oder nicht, weiß man nicht, und haben darauf trainiert, ihn K.O. zu schlagen. Aber es sah halt wirklich danach aus, weil ich dachte zuerst, er trifft ihn mit einem Aufwärtshaken, weil er hat ab Runde 1 versucht, Dominik Bösel mit einem Aufwärtshaken K.O. zu schlagen. Er ist immer in den Mann reingesprungen. Die hat er halt nicht anbringen können, weil die einfach nicht gut platziert waren, aber die waren auf jeden Fall auch hart. Ich dachte zuerst, das wird irgendwie vielleicht so ein bisschen gefährlich, aber das ist dann irgendwie so mit der, ja, am Ende die harte Rechte wird. Also auf jeden Fall sehr überraschend für alle. Ich habe mit keinem K.O. von beiden gerechnet, so quasi. Aber
ja, das war so auf der Liste der Wahrscheinlichkeiten war das bei mir ganz unten gewesen.
Ja, ich glaube auch so. Also irgendwie, obwohl man natürlich wusste, Krasniqi hat jetzt die letzte Chance, er muss es jetzt versuchen und so. Ich habe halt gehofft, dass er ihn mithalten kann, irgendwie einen engen Kampf am Ende noch so. Habe ich ja auch geschrieben, hoffentlich macht er irgendwie einen engen Kampf. Oder. Aber die wenigsten haben es halt dann wirklich geglaubt. Aber er hat anscheinend auch einen guten Trainer, wenn der da wirklich was gesehen hat, die darauf trainiert haben, hat es geklappt. Und Bösel war wahrscheinlich, ich meine, der war sich vielleicht auch wirklich zu sicher. Wenn du jemanden so gut kennst, und wenn du im Sparring vielleicht immer viel besser als der Gegner aussahst, dann gehst du mit so einer Sicherheit in diesen Kampf rein, wo du denkst, ja, den gewinne ich auf jeden Fall und nach Punkten 100 pro und vielleicht sogar durch K.O., weil der konnte mit mir nie so gut mithalten, ne? Mhm. Und dann kommt halt, also der hat wirklich mit sowas gar nicht gerechnet. So ist, glaube ich, wirklich. Der war ja völlig, hat er ihn vielleicht wirklich unterschätzt einfach. Nicht so ernst genommen, wie er hätte sein, wie ein fremden Gegner. Also
aber man
so
hat auch gemerkt, dass das alles so nicht geplant war, glaube ich. Weil, hast du mal gesehen, ich weiß nicht, war das während des Interviews oder wegen der Verkündung, als die, ich weiß nicht mehr, in welcher ganz genau in welcher Situation das war. Du konntest nur sehen, wie Bösel hinten in der Ecke sich da so in den Seilen festhing und Steinfort da mit verschränkten Armen vor ihm und Jemski stand und die beiden und Jemski und der stand da so, ja, wie so, ich weiß nicht, wie so Schuljungen, die beim Clown erwischt wurden. Ja, keine Ahnung. das musste ich schon ein bisschen schmunzeln.
Ja, natürlich, aber natürlich ist er ja auch irgendwie bei SCS, deswegen ist es für sie ja trotzdem irgendwie ein Gewinn, aber natürlich ist das Zugpferd von ihnen hat halt verloren und dann auch nach Karo Murat jetzt erneut und auch so schwer K.O. gegangen, ist natürlich nochmal eine andere Situation. Ne? Du kannst ihn halt, es schadet halt so ein bisschen der Vermarktung vielleicht, wobei ich sagen würde, die Fans sind halt noch gehypter jetzt vielleicht auf den Rückkampf, weil man gar nicht weiß, was da passiert. Ne?
Also die Quote war ja gut.
Genau, können wir ja gleich nochmal sagen, wie viele Leute haben das geschaut?
Laut Angabe sehe ich jetzt 2,5 Millionen haben den Kampf bei der ARD verfolgt.
Ja, genau, 2,5 Millionen. Also ich meine, das ist ja schon mal gut für so ein deutsch-deutsches Duell. Man muss natürlich sagen, man kennt die beiden Namen. Einige, also Boxfans kennen die beiden Namen, die sind ja auch schon länger so im Business bei SDS, haben über Jahre lang schon geboxt, auch im Fernsehen. Das sind jetzt keine Unbekannten, deswegen hat es vielleicht auch ein bisschen geholfen. Und Henry Maske war natürlich als Experte da, das hilft auch, weil er einfach immer noch das Gesicht irgendwie vom Boxen ist. Es ist halt so, man sieht Henry Maske und denkt sofort, oh, jetzt kommt Boxen, das muss ja irgendwas großer Kampf sein, wenn er da ist, weil er geht ja nicht überall hin und so. Deswegen, er kommentiert ja auch gut und weiß auch genau, wie er seine Kritik da formuliert. Also auf jeden Fall gefällt er mir als Experte gut. Und nach der Sportschau hat man halt schon die Sportfans so am Fernseher. Deswegen ist es, glaube ich, ja, freut mich, dass es viele geguckt haben. Wäre cool, wenn das jetzt öfter irgendwie wieder in der ARD Boxen läuft. Würde mich freuen, so. Vor allen Dingen das Boxtelegramm ist ja auch wieder zurück. Habt ihr das gesehen? Mhm. Am Ende. Nein. Das Boxtelegramm, das gab es ja früher immer bei der ARD, das war ja immer so nach dem Hauptkampf kam immer dann wurde noch der zweite Hauptkampf gezeigt, da haben sie schon ein bisschen angefangen zu schneiden, da kommen wir auch gleich zu sprechen, auf Peter Kadiro gegen Roman Gors vielleicht. Da haben sie ein paar Runden rausgeschnitten, haben sie ein bisschen zusammengerafft. Und dann das Boxtelegramm ist halt nochmal so eine ganz kurze Zusammenschau von allen Vorkämpfen, wo halt dann ein kurzer Einblick in den Kampf gegeben wird und dann der Sieger präsentiert wird.
Ach so, das, nee, ich habe ja den Kampf von Peter Kadiro gegen Roman Goss, habe ich mir live im Stream angeguckt, deswegen nachdem ich ja die Siegerverkündung war bei Bösel gegen, oder Krasniqi gegen Bösel, habe ich dann auch ausgeschaltet.
Ja, da hat mich so zurückversetzt und weiß ich nicht wann, vor wie vielen Jahren, auf jeden Fall vor ganz vielen 6, Jahren.
Beziehungsweise 5 Ende 2014 war ja vorbei.
Genau, wo sie halt das, also eigentlich nach der gleichen Struktur eigentlich Boxen präsentiert haben und irgendwie fand ich das auch ganz angenehm, weil ehrlich gesagt, wie manchmal bei anderen Veranstaltungen im Stream, dass da irgendwie dann 100 Kämpfe komplett gezeigt werden, die man so irgendwie, für die man keine Zeit hat, die so zu sehen oder wo es dann auch irgendwann zu viel wird, weil du nicht 8 Kämpfe hintereinander so über die volle Distanz so sehen willst, dann finde ich das Boxtelegramm halt manchmal ganz spannend, weil da wird halt kurz was präsentiert und wenn da was Interessantes ist oder du jemanden besonders sehen willst, kannst du dann immer noch sagen, ja, den speziellen Kampf muss ich mir noch anschauen oder so. Weißt du, ist ja halt so.
Wenn ich jetzt aber mal gucke, wer so auf der Undercard geboxt hat.
Ja, aber.
Weil ist jetzt auch nicht so spannend. Ist jetzt auch nicht so spannend.
Ja, aber es ist ja immer schön zu sehen, dass. Also mich hat es immer gefreut, also früher, egal ob es Universum oder Sauerland war, wenn man da irgendwie ein bisschen was geboten bekam, ne? Wenn man dann irgendwie so in 5 Minuten mal eben die Undercard gezeigt bekommen hat, was da so passiert ist oder die Knockouts rausgesucht hat. Und es gab ja auch manchmal echt interessante Kämpfe und so die Highlights so kurz zu bekommen von einer auf damals, ja, so, die Undercards war denn damals echt super. Und
in der Retrospektive.
Das ist ganz, ganz nett. Ja.
Ja, wo hast du denn, hast du es am Fernsehen gesehen?
Nee, oder? Ich habe es mir heute angeschaut.
Ach so, also Mediathek dann sozusagen.
Ja, ja.
Okay. Und ja, okay, über Böse, Krasniqi. Was denkt ihr denn, wird es zum Rückkampf kommen?
Ich hoffe, also es war, ich habe ja überhaupt nicht damit, also in 100 Jahren nicht damit gerechnet, dass...
ja, wir alle doch nicht, oder? Hat jemand das gut gesagt?
Habe ich gerade ein Déjà-vu? Ich glaube schon. Dass Krasniqi Böse K.O. schlägt. So. Er ist jetzt nicht im Herbst, aber dafür finde ich, er ist mit 33 noch zu jung. Der hat jetzt noch so, ich würde jetzt sagen, mal 3-4 Jahre hat er noch. Von daher denke ich schon, dass es da zu einem Rematch kommt, weil, wie du ja auch gerade schon gesagt hast, das Zug fährt. Bösel ist jetzt zurzeit der größte Name, den sie bei SES haben. Die Marke ist jetzt stark angekratzt durch die K.O.-Niederlage. Beziehungsweise durch die zweite vorzeitige Niederlage sogar, auch wenn das andere nur ein TKO war, aber trotzdem. Ich finde, die Marke ist halt dadurch auch noch vor allem stark angeknüpft, weil Robin Krasniqi einfach kein Heavy-Hitter ist. Der haut nun mal einfach nicht stark, sehr stark. Und dann geht der in der dritten Runde schwer K.O.
Das ja, stimmt, halt sehr, das haben das wir auch nicht gesagt. Er liegt ja, blieb ja lange liegen, genau. Ja, das war ja,
das
so
war ja eine ganz schwere Schwere. So. Ja, das, also mal. Das gibt, wirft da noch, finde ich jetzt, deutlich, deutlich mehr Fragezeichen auf.
Weil man hätte es auch...
Deswegen habe ich ja das ja auch einfach nicht kommen sehen, weil jemand, der so eine niedrige K.O.-Quote hat wie ein Robin Krasniqi, haut nicht so schwer jemanden K.O.
Ja, das denkt man, aber man hätte es halt eher Karo Murat zum Beispiel zugetraut, ne? Dass der das halt eher früher schafft als jetzt irgendwie, als jetzt ein Robin Krasniqi, aber es geht
auf
halt,
jeden Fall.
Man, es geht halt, man denkt es halt immer so, aber es geht halt wirklich nicht immer darum, dass meistens natürlich schon, wenn du gegen so einen Puncher im Ring stehst, dann bist du eh vorsichtiger und deine Deckung ist besser und dann weißt du halt schon, was auf dich zukommt, aber wenn du den Schlag nicht siehst, dann gehst du halt immer K.O., auch wenn jemand, glaube ich, nur eine 10% K.O.-Quote hat, weil wenn du den nicht siehst, dann ist dein Körper halt nicht angespannt und dann gehst du K.O. Das ist halt das Schlimmste, wenn du den Schlag nicht sehen kannst, dann kann jeder mal Glück haben oder halt, wenn man es einstudiert, kann jeder darauf trainieren.
Es sei denn, der Gegner ist Stefan Hertel.
Ich glaube, der könnte das auch trainieren, aber das ist nicht so sein Stil und er hat das, glaube ich, hat es wahrscheinlich auch noch nie so richtig gewollt oder probiert. Also ich würde es nicht sagen, dass das unmöglich ist. Also wenn Krasniqi das irgendwie schafft, so, dann, okay, da ist natürlich auch eine Maschine so körperlich. Physisch sieht er immer top austrainiert aus, hat Kraft und so. Aber ich meine, da er ist jetzt auch nicht in seinen anderen Kämpfen dadurch aufgefallen, dass er halt so boxt, wie er da gegen Böse geboxt hat. Ne? Das ist halt schon ja. Auch für ihn überraschend oder, ja.
Muss man schon sagen, gut, sauber getroffen ist sauber getroffen, da das stimmt wohl. Also
ja,
da gebe ich dir schon recht, also wenn der Schlag sitzt, dann sitzt er, aber man hat ist ja jetzt nie dadurch eigentlich auch aufgefallen, dass er besonders saubere Treffer besonders hart setzt.
Nee, weil er halt immer über seine Workrate extrem gearbeitet hat und dadurch eher so auf lockere, viele Schläge gesetzt hat. Es war ja immer so ein bisschen so, dass er echt manchmal einfach sehr viel gemacht hat. Ich weiß nur noch diesen Dobersteinkampf, das war ja wirklich eine Schlacht zwischen den beiden. Die haben echt die ganze Zeit sehr viel über 12 Runden beide gearbeitet. Und diesmal hat er halt auch wirklich seinen Stil so ein bisschen umgewandelt. Also er hat halt gegen Böse ganz anders angefangen. Er ist halt nicht nach vorne marschiert, hat nicht irgendwie 20 Jabs abgefeuert und einfach mal Punkte gesammelt, sondern er hat halt gewartet und geguckt, was Bösel macht und ihn vielleicht auch irritiert oder was anderes gemacht, als Bösel vielleicht erwartet hat. Und ja, hat halt sehr langsam begonnen, hat dann ein bisschen ab und zu was gemacht, dann hat Bösel ein bisschen probiert zu kontern. Aber ich meine, es war halt auch ein anderer Krasniqi, würde ich einfach mal sagen. Ich hätte auch gedacht, er würde vielleicht anders in den Kampf gehen. Aber hat sich gut eingestellt, wurde gut eingestellt, hat geklappt. Ob es nochmal klappt, wird man hoffentlich sehen. Also ich würde das auf jeden Fall gerne sehen. So
ja, und ich meine, der hat sich ja damals schon Karo Murat nicht wiedergestellt. Und wenn ja. Er das jetzt nochmal macht...
Kommt schlecht, ne?
Ob man das nochmal so machen kann, nochmal gegen, ich will sagen, Laufkundschaft boxen und aber dann... Und gleichzeitig dann irgendwie den Weltklasse-Gegnernamen in den Mund nehmen. Boah. Und dann irgendwie um irgendwelche Gürtel kämpfen. Und ohne, dass man sich ja dem widerstellt, schwierig. Also es wird immer schwieriger, denke ich. Und weil die Leute wollen das eigentlich, denke ich, dann auch schon sehen, dass der nochmal kämpft gegen Krasniqi. Also ich würde es auf jeden Fall begrüßen. Warum denn nicht? Weil ich... Wenn man ehrlich ist, welche sportlichen Ziele haben sie sonst? Also gerne nochmal. Also warum nicht?
Ja,
ist jetzt nicht so, was da wirklich gegen sprechen sollte.
Ja, dagegen könnte sprechen, dass Robin Krasniqi andere Ambitionen hat und international irgendwas boxen will und so. Aber ich meine, ob er
irgendwann
weiß. Ja.
Einspruch. Das Einzige, was dagegen sprechen kann, ist die potenzielle Gefahr, dass Krasniqi Bösel wieder besiegt. Weil.
Ach, meinst du echt?
Ja, das ist für mich das Einzige, was dagegen spricht. Denn Krasniqi ist jetzt an den Kampf eigentlich auch nur durch Zufall gekommen, weil eigentlich ist er Supermittelgewichtler vorher gewesen. Er ist also für den Kampf extra aufgestiegen und hat um eine, in Anführungszeichen, WM geboxt. Obwohl er dafür ja eigentlich dann gar nicht qualifiziert war, weil er in einer anderen Gewichtsklasse war, ist er dran gekommen, weil er beim gleichen Promoter war. So, er hat schon diverse Niederlagen gehabt. Es wurde immer wieder in den Berichterstattungen gesagt, er ist im Herbst seiner Karriere. Damit kannst du es schon mal sagen, der war eigentlich schon auf dem Abstellgleis. Wenn der jetzt den Bösel jetzt nochmal besiegt, dann
ist er so ein Zugpferd.
Genau, und dann hast du auf einmal jemanden, den du eigentlich schon wahrscheinlich aussondern wolltest. Oder mit dem du vielleicht weniger Geld verdienst. Ich weiß nicht, ich kenne jetzt nicht den Businessplan, aber ich denke mal, so ein Bösel, der macht schon mal eine Halle irgendwo da in Magdeburg und Umgebung, macht der voll. Macht das ein Krasnitschi auch? In Augsburg?
Naja, ich würde es nicht bestreiten. Der hatte richtig viele Fans. Hast du es nicht gehört? Also Die waren auf jeden Fall die Lauteren. Die waren auf jeden Fall die Lauteren. Ich glaube, das ist halt auch natürlich Heimvorteil, würde ich mal sagen, dass Bösel natürlich aus Sachsen-Anhalt kommt und dann Magdeburg einfach eine größere Fanbase hat. Das ist irgendwie leichter für ihn, ist ja klar. So, das wäre andersrum genauso. Wenn Krasniqi da zu Hause wäre in Magdeburg, hätte der auch da mehr Fans. Aber ich denke, dass wenn er bei sich da in Bayern boxt, wo er herkommt, jetzt in Augsburg, früher war in München, dann wird er da auch mehr Zuschauer in die Hallen kriegen. Also das würde ich jetzt gar nicht ausschließen. Weiß nicht, ob jetzt so viele wie Bösel, aber unmöglich ist es, glaube ich, nicht. Und er kam ja auch im Interview echt sympathisch, finde ich, rüber. Also er war auch gar kein hämischer Gewinner oder so. Man hat gemerkt, die respektieren sich. Er wollte auch nichts Schlechtes über Bösel sagen, hat sich sehr respektvoll geäußert. Hat gesagt, er kommt zurück und auch, glaube ich, angedeutet, dass er für einen Rückkampf auch schon bereitsteht oder so. Habe ich auf jeden Fall gerade noch so in Erinnerung. Also er kann sich auch ausdrücken, präsentieren. Ist jetzt keiner der, wo du denkst, so, ja, den kann man jetzt nicht im Fernsehen zeigen. Also weiß ich nicht, ob man den Plan dann umändern kann. Ich meine, du kannst ja auch andersrum sagen, Krasniqi, ob ihm zweimal ein K.O. hintereinander gegen Böse gelingt, ist halt auch sehr fraglich.
Gut, aber geht ja potenziell steht ja jetzt da die Möglichkeit im Raume, dass Bösel nochmal verlieren kann.
Ja, natürlich.
So,
ja.
Und das ist dann, denke ich, warum hat Bösel denn nicht gegen Murat nochmal geboxt?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Weil er nicht wollte halt, oder das Management nicht wollte, weil Karim Murat will diesen Kampf. Also das hat er ja schon oft genug gesagt, hat ihn auch herausgefordert, aber das wurde halt nie drauf eingegangen, was halt auch schon sehr schade ist, weil das auch ein spannender Kampf.
Von daher hast du da halt diese Möglichkeiten, weil theoretisch könnte es nochmal eine zweite Niederlage geben. So, und das ist für mich der größte Punkt, was gegen diesen Kampf sprechen würde. Weil, wenn du dir so den bis jetzt mal so anguckst, was Bösel bisher geboxt hat, da sind zwar auch ein paar ganz gute Namen bei. Also er hat seine Berechtigung, hat er, aber da waren auch sehr viele handverlesene Gegner bei. Also klar, das Ding dagegen jetzt gegen Kölling zum Beispiel, gut gemacht. Gegen das Ding gegen Fornling hätte ich ihm auch nicht so zugetraut. Aber da war halt auch sonst sehr viel Handverlesenes bei.
Ja, klar, wie bei allen halt, ne? Aber ich glaube, nach Fornling war er schon ziemlich gehypt so, ne? Das war schon so ein bisschen, dass er da sehr von sich überzeugt war. Aber ich meine, dass er einen Krasniqi in K.O. schlägt, als jetzt irgendwie ein Kölling ihn besiegt, ist halt auch total verrückt eigentlich. Hätte man vielleicht auch nicht so gedacht. Das sind halt so alles so Sachen. Aber natürlich, ich weiß nicht, eigentlich müsste er nochmal gegen Karim Murat boxen, eigentlich muss er auch nochmal gegen Krasniqi boxen. Dann hat man schon zwei Duelle in Deutschland, die einfach interessant sind und die man machen könnte. Die natürlich gefährlich für Bösel sind, aber wenn er Fans hat, dann kommen die auch, wenn er verliert. Also ich weiß nicht, ist es so schlimm? Weiß ich gar nicht. Also
keine Ahnung. Ich weiß ja, du hast immer halt so den Fanwunsch und dann hast du den Businessplan vom Promoter. Ja. Wie da die Routen sind, weiß ich nicht. Aber du hast schon recht. Ich fände es auch cool, wenn er jetzt nochmal gegen Murat boxen würde, um zu gucken, wie da die Lage ist, dass er nochmal gegen Krasniqi boxt. Und wenn das fertig ist, dann soll er nochmal so gegen einen alten Brämer boxen.
Ja, das wäre richtig geil. Natürlich nicht sofort jetzt. Also wir wollen ihn ja nicht überfordern. Ich meine,
Ahnung. Das heißt, du siehst einen alten Brämer auch noch vorne.
Nein, ich meine, nach einer K.O.-Niederlage kann er jetzt nicht direkt gegen Karim Murat boxen. Das würde ich ihm nicht empfehlen. Also da würde ich erstmal jetzt so einen Motivationsaufbaukampf machen, wo das da wieder reinkommt und ein bisschen Selbstvertrauen sammelt, bevor er halt sich an diese ganzen Rematches macht, weil das einfach, der muss ja auch erstmal damit klarkommen irgendwie. Das ist als auch nicht für jeden immer so einfach. Obwohl er das natürlich, TKO hat er schon gegen Karo Murat, aber das war ja was ganz anderes, als jetzt gegen Robin Krasnicki, auch noch Steilkollegen, so lange auf dem Boden liegen zu bleiben. Also ich meine, ich glaube, das muss er erstmal verarbeiten. So, deswegen wird es eine Weile dauern, aber hätte man auf jeden Fall coole Kämpfe. Ich glaube aber eher, dass es zum Kampf gegen Krasnicki kommt, als dass es zum Kampf gegen Karo Murat kommt, nochmal.
Gut, weil Stahls intern ist, natürlich, klar.
Ja.
Gut, wir sind jetzt schon 25 Minuten dran. Sollen wir mal dann noch
weiter,
kurz...
Weiter.
Ja, man muss... Ich kenne uns doch. Wir neigen uns doch dazu, in solchen Sachen dann auch zu verlieren. Und irgendwann reden wir dann darüber, was wäre, wenn Dominik Bösel gegen Alf boxt. Irgendwann kommt das. Deswegen müssen wir das ja muss ich das ja abbrechen.
Ja, gut.
Es ist nur zu eurem Besten. Kommen wir doch mal auf den Vorkampf, den zweiten Hauptkampf zu sprechen. Peter Cardillo gegen Roman Gorst. Du hast ja jetzt gesagt, der wäre also in der TV-Übertragung gekürzt worden.
Ja.
Gut, kann ich verstehen. Ich habe ihn live im Stream geguckt.
Nee, ich habe es dann auch. Ich habe mir auch noch die anderen Runden angeguckt.
Ach so, okay.
Ich wollte wissen, ob da noch was anderes passiert ist, aber nee.
Nein.
Nee.
Also sagen wir mal so, Kadiro wirkte physischer für mich in deutlicher besserer Form. Das war ungefährdet. Maximal 2 Runden bei Roman Gorst.
Aber muss man auch nicht, oder? Also muss man das? Ich habe mich das echt gefragt, weil welche Runden hat er denn da so dominiert? Also
die war die dritte oder die vierte? Vierte Runde war das zum Beispiel, wo Gorst gut reingekommen ist. So eine andere Runde kannst du ihm ganz mit gutem Willen geben. So, prinzipiell spricht alles nichts dagegen, solider Sieg, aber das war kein eindrucksvoller Sieg. Und ich finde, auf dem Level, auf das Kadiro jetzt immer in den Medien gehievt wird, ich finde, dem wird er nicht so ganz gerecht. Also, boah.
Aber was hast du erwartet, dass er ihn K.O. schlägt? Also, ich meine, was hast du erwartet, wirklich?
Dass er ihm wenigstens mal wehtut.
Also wirklich so, also was Hartes mal, sozusagen.
Ja, das war... Also, wie nenne ich das jetzt? Du musst ja nicht jemanden unbedingt immer K.O. schlagen, um eine gewisse Härte zu demonstrieren. Die hat der halt irgendwie, finde ich nicht. So ein Rocky, Graziano Rocchigiani konnte zum Beispiel, war auch nie der große K.O.-Schläger, aber der hat trotzdem mit seinen Schlägen Eindruck hinterlassen. So ein Gorst war jederzeit da, der war nie schwer beeindruckt. Der war zwar ein bisschen von der Fitness am Ende her gut am Pfeifen gewesen, wirkte jetzt auch nicht so ganz austrainiert, aber ich finde, Kadiro hat irgendwie da nicht so wirklich so Eindruck hinterlassen, so, oh, das hat jetzt mal richtig wehgetan oder das und das. Also das war, also Gorst war in keinster Weise irgendwie gefährdet, mal vorzeitig zu verlieren. Das meine ich damit.
Ja, das stimmt, das muss ich so sagen, wobei ich...
Und wenn das auf deutschem Niveau schon so ist... Finde ich, wird es im europäischen Level auch erst recht schwerer. Vom Weltlevel brauchen wir gar nicht reden.
Ja, aber das sind ja auch noch 10 Jahre Zeit oder weiß nicht, 8. Also der ist ja wirklich erst 23, da muss man natürlich auch ein bisschen ruhig bleiben. So. Also man darf auch nicht zu viel von ihm erwarten. Ne? Das ist halt, also ich fand es erstmal wirklich positiv, dass er halt wirklich viel besser geboxt hat, als wo ich ihn zuletzt gesehen habe. Also er war viel spritziger, er hatte mehr Muskeln, war austrainierter, er hat besser mit seinem Jab gearbeitet. Also du hast an seinem Körper gesehen, die haben echt was gemacht, so, das sah gut aus.
Ja, die haben ja, glaube ich, auch irgendein Gerät benutzt, um irgendwie die Tiefenmuskulatur zu straffen. Was war das denn nochmal?
Ach so, das weiß ich jetzt gar nicht.
Also jedenfalls im Online-Stream haben die das erwähnt, das ist irgend so ein Gerät, was die benutzt haben, um die Tiefenmuskulatur auf jeden Fall mehr anzuregen. Also muss man schon physisch da auf jeden Fall nicht mehr so soft aus.
Ja, aber er war, finde ich, ein bisschen explosiver, so ein bisschen, wie er nach vorne mit seinem Jab gearbeitet hat. Und auch so hat er mir, also mir hat er eigentlich ganz gut gefallen, weil die letzte Vorstellung fand ich, glaube ich, ein bisschen langweiliger, weil er einfach auch viel variabler war und so. Also du hast natürlich recht, also ich fand schon, dass sein Jab schon geknallt hat, also der ist jetzt auch nicht ganz weich so, im Gegensatz zu Roman Gorsts Händen hat er schon hart geschlagen, also in Anführungsstrichen, weil Roman Gorsts Hände hat man ja fast gar nicht gehört. So muss man ja echt so sagen. Also da hat er schon mehr Power und Spritzigkeit gehabt, wobei natürlich er ihn wirklich eigentlich selten, vielleicht, dass da mal eine harte Hand kam, war sehr selten und wirklich beeindruckt hat er ihn halt wirklich eigentlich in keiner von den 10 Runden, dass der irgendwie sehr Respekt hatte oder so wegen der Power und so. Aber die Power hat er halt auch kaum abgefeuert. Also das war halt auch nicht so die Marschroute, glaube ich, und das ist auch noch nicht sein Stil und vielleicht kann er das auch noch nicht von diesem Amateur-Level so umwandeln. Also ich weiß nicht, so, keine Ahnung, ob das jetzt ausgeschlossen ist, dass er das je kann. Er ist natürlich jetzt kein Mike Tyson oder so, das wird er auch nie sein. Aber wenn man weiter an seinem Körper und so arbeitet und da vielleicht noch ein bisschen was macht und da Kraft und so übt, kann das halt schon bestimmt verbessert werden. Aber Roman Gorst, ja, das ist halt einer. Henry Maske hat ja am Anfang gesagt, er hat ihn dann, erinnert ihn an Tyson Fury. Zuerst dachte ich so, was? Ich habe es zuerst gar nicht verstanden, weil ich kannte
optisch.
Ja, so ein bisschen, also ja, aber auch vom Stil meinte er eher so, weil ich hatte Roman Gorst gegen Estenfelder dann Hamburg gesehen und den hat er halt locker besiegt, aber Estenfelder ist auch technisch, kann man überhaupt nicht mit Kadiro vergleichen. Also wirklich ganz anderes Level. Und da hat er natürlich gewonnen und aber ja, ich habe es jetzt so ein bisschen gesehen, was er meint. So, er bewegt sich wirklich wie so ein Möchtegern Tyson Fury, so, also jetzt ein bisschen fies gesagt, wie so ein Möchtegern Tyson Fury, nur ihm fehlt halt extrem die Power und er schlägt halt nur pitsche-patsche Hände und läuft halt die ganze Zeit weg. So quasi wie wenn Tyson Fury im Rückwärtsgang läuft, nach hinten so sich gut bewegt. Das hat er schon so ein bisschen drauf. Er ist ja auch recht leichtfüßig auf den Beinen für einen Schwergewichtler. Aber der Unterschied ist halt, Tyson Fury kann halt auch im Rückwärtsgang in der Bewegung trotzdem noch richtig harte Hände schlagen, wenn er das will. Und das kann Roman Gorst halt überhaupt nicht. So, der hatte halt keine Sekunde wirklich den Ansatz gemacht, um zu gewinnen. Für mich ist er halt die ganze Zeit nur weggelaufen und hat geklammert und irgendwann dann unorthodox geboxt und irgendwie auch den Kampf ein bisschen hässlich gemacht und dadurch Peter Kadiro aus dem Gleichgewicht so ein bisschen gebracht, so 5., 6., 7. Runde, weil er ihn da halt, ja, einfach geklammert hat, mit diesen ganzen Aktionen irgendwie gestört hat, aber er hat mich jetzt auch nicht irgendwie beeindruckt und zwar konditionell jetzt auch nicht auf der Höhe, so würde ich einfach mal sagen. Der hat ja schon sehr schnell, ab der 5. Runde wurde er müde und es wurde dann immer mehr und ja, am Ende hat er noch mal ein bisschen was probiert, aber das war halt alles so alibimäßig. Also ich habe nicht gesehen, dass er den Kampf gewinnen will, in keiner Sekunde. Einfach nur nach hinten weglaufen, ein bisschen rumhüpfen wie Tyson Fury. Hat mich jetzt nicht vom Hocker gerissen. Also, weiß ich nicht. Ich fand Peter Kadiro okay. Ich finde, er hat sich auf jeden Fall verbessert und deswegen K.O. habe ich nicht erwartet. Von daher war ich eigentlich ganz zufrieden mit ihm. Aber natürlich war es ein sehr einseitiger Kampf und jetzt nicht so wirklich spannend. Jede Runde war halt sehr ähnlich. Deswegen weiß ich ja nicht, wie man 97-93 da punkten kann. Also, weiß ich nicht, was da Estenfelder für Runden gewonnen hat. Naja.
Gorst.
Gorst. Estenfelder. Ja, genau, Gorst. Genau. Naja, egal.
Ich denke, damit ist alles noch gesagt. So, oh, wartet jetzt. Es kribbelt bei mir in der Nase. Der kam aber jetzt gerade mit Karacho.
Gesundheit, ich hoffe, es ist kein Corona.
Im Gegensatz zu den Schlägen von Roman Gorst. gab es noch irgendwelche Kämpfe an diesem Wochenende, über die man kurz sprechen sollte, Samira?
Nö, eigentlich können wir nur die Ergebnisse bekannt geben, weil so richtig.
Ich gebe auch, das waren jetzt auch die einzigen Kämpfe, die ich gesehen hatte. Was gab es denn sonst noch so? Ich habe, glaube ich, gehört, dass Sebastiano Lozito geboxt hat um die internationale deutsche Meisterschaft. Gegen Franne Radnitsch sehe ich gerade. Da steht aber noch kein Ergebnis bei Boxrec. Hast du da was Näheres?
Ja, also er hat über 10 Runden auf jeden Fall klar nach Punkten gewonnen.
Okay, das ist schön.
Und es war eine Veranstaltung von Enrico Schütze, PSP-Boxteam. Und da waren ja auch Live und Klaus am Ring. Also man wird da bei Boxwelt, YouTube und so kann man die Kämpfe, falls sich jemand für deutsche Kämpfe interessiert, hat auch Ilja Mezenchev, ich weiß nicht, habe ich wahrscheinlich falsch ausgesprochen, auf jeden Fall, hat er da auch geboxt, ein paar Leute von Corinne Gevor, Josko, Stoichev und so. Da kann man die Kämpfe bei YouTube bestimmt demnächst finden. Und ja, sonst kann man nur noch erwähnen, dass Emanuel Navarrete geboxt hat gegen Ruben Villa wahrscheinlich, denke ich mal.
Vermutlich.
Ja. Stimmt, David Wier, ne? Ja, auf jeden Fall auch nach Punkten hat er gewonnen, der Navarrete, in den USA, MGM Grand Las Vegas. Ja, das waren jetzt nur so Erwähnungen. Wir haben ja schon lange genug über Bösewicht und so geredet, was für deutsche Fans halt noch interessanter ist.
Dann würde ich sagen, kommen wir zur Vorschau. Was haben wir denn da so im Angebot? Wir hätten einmal einen Kampf in Deutschland von der AU-Promotion von Ralf Riemer. Da kämpft der Superweltergewichtler Mike Jede gegen Oscar Fico. Ich glaube, mit Mike Jede hast du für deinen Kanal K.O. und Co., glaube ich, letztens ein Interview geführt.
Genau. Ah, ja, okay. Genau, war der Boxer.
Hashtag Werbung. Hashtag ja, Cross-Werbung.
Ja, für die Leute, die ihn nicht kennen oder ihn kennenlernen wollen, die können sich da gerne bei YouTube mal ein Video von ihm angucken. Ja, und die Veranstaltung ist halt interessant für alle Berliner, Brandenburger, die Boxen mögen, weil die halt in der Pneumann-Sporthalle in Fürstenwalde stattfindet, also in Brandenburg, auch für Berliner halt einigermaßen gut zu erreichen. Und da boxen ein paar Namen, also Mike Jede macht den Hauptkampf. Es geht um die vakante GBC, um den vakanten GBC-Titel im Superweltergewicht. Dann boxen noch Danny Lehmann, Ronny Mittag, wird man vielleicht eher kennen. Jamni Kommande war früher bei Razan Rokijani, ist jetzt bei AHU, bei der AHU Box Promotion. Alexi Hirstorf war früher bei Razan Rokijani, boxt da auch. Ja, und sonst hier Nico Venetis und so kennt man aus Hamburg noch so ein paar Leute. Für die Box-Insider, das ist jetzt alles, ja, sind jetzt wahrscheinlich, ist jetzt nicht so, dass man die aus dem Fernsehen kennt, das sind halt noch so Leute, die halt meistens so auf deutschen Veranstaltungen, die ein bisschen kleiner sind, boxen, aber da sind halt Zuschauer erlaubt und deswegen ist es halt eine besondere Veranstaltung, weil ich glaube, das passiert jetzt in der Zeit nicht mehr so oft, dass man Boxen mit Zuschauern vielleicht gucken kann. Weiß ich nicht. Und mit den ganzen steigenden Corona-Zahlen wird es, glaube ich, ein bisschen schwieriger, aber ja.
Ja, gerade in Berlin.
Ja, bei den ganzen Hotspots, die bei euch.
Ich wohne jetzt mittlerweile. Seit gestern lebe ich auch offiziell in einem Risikogebiet. Vielen Dank.
So, wow.
Ja, so da scheiße da. Jetzt, das ist so wie so eine Welle, die du siehst, die du auf dich zusehen kommst. Ich wohne in Solingen, das ist rheinisch-bergischer Kreis. So, Wuppertal ist Kreis, ist. Risikogebiet, Remscheid ist Risikogebiet und seit gestern, dem 10.10., den Samstag, ist Solingen auch ein Risikogebiet, weil sie alle nicht irgendwie hinkriegen, mal die Masken hochzuziehen. Scheiße auch.
Oh, das habe ich mal angepisst. Ja, aber ich
das geht mir voll auf den Sack. Ich habe Ende des Monats Urlaub. So, und wenn du dann auf einmal sagst, so, oh, ich komme aus dem Risikogebiet,
Wolltest du irgendwo hinfahren, auf jeden Fall?
Hatte ich eigentlich gedacht, dass ich vielleicht mal wenigstens an die Küste fahre. Aber so, ich glaube, jetzt so aus dem Risikogebiet zu kommen, ist so, glaube ich, das Äquivalent wie im Horrorfilm, wenn jemand seinen Zombie-Biss am Hals verbergen möchte. Er ist infiziert, er darf hier nicht hin. Schließt ihn aus der Gemeinschaft aus.
Ja, es ist... Ja, aber ich weiß, wie das ist. Es ist halt wirklich, man selbst jetzt zu Boxkämpfen zu fahren, davon nehme ich halt auch eher Abstand, gerade wenn die ein bisschen weiter weg sind oder jetzt zu Universum und so, weil ich denke so, das, wer weiß, du kannst ja gar nicht übernachten. Nachher sagen sie, das ist eh alles gecancelt und du kommst aus dem Risiko, wie es geht gar nicht und du musst dann in Quarantäne und so ein Scheiß. Also das kannst du ja alles gar nicht mehr so, also es ist schon ein bisschen schwieriger geworden alles. Es ist nicht mehr so einfach. Auch zu organisieren.
Sagen wir mal so, bei der Mitsubishi Elektrikhalle in Düsseldorf, ich kenne die Gegend ja sehr gut, da drumherum ist der Volkspark. Also zur Not könntest du da auch ein Zelt aufschlagen.
Oh, bei den Temperaturen, ja. Das ist wahrscheinlich richtig angenehm, ja.
Ja, nee, so richtig schön.
Ja,
genau, komm, aber wo du es gerade schon angesprochen hast, kommen wir doch mal auf die Veranstaltung zu sprechen. Die Universum Box Promotion aus Hamburg veranstaltet ihre zweite ZDF-Veranstaltung in Düsseldorf in der Mitsubishi Elektrikhalle. Ursprünglich sollte Artem Marutyan gegen Timo Schwarzkopf den Hauptkampf bestreiten, hat aber sich leider die Hand gebrochen. Somit wird wohl Zahn Kosobutski aus Kasachstan den Hauptkampf bestreiten. Und Christian Thun, der auch schon bei uns im Podcast als, boah, wie lang war das Interview? 2,5 Stunden?
Lange und gut auf jeden Fall.
Also muss ich sagen, eins eigentlich meiner Highlights dieses Jahr, das Interview mit Christian Thun, weil was der so alles erzählt hat, also ich könnte mich da 2,5 Stunden nochmal hinsetzen und dem zuhören. Und wahrscheinlich wird er es auch noch schaffen, mir 2,5 Stunden was zu erzählen. Das ist Wahnsinn.
Ja, stimmt. Und keine von den alten Geschichten wahrscheinlich, ja. Nur neue Sachen. Oder ja. Die wir noch nicht gehört haben, ja.
Schon, also ist für die, die es nicht kennen und die mal Zeit haben, vielleicht haben wir ja auch, ich kann mir gut vorstellen, dass wir Leute bei uns, bei den Zuhörern haben, die Schichtdienst fahren oder weil ich längere Zugreisen haben, Fernfahrer sind. Legt euch doch einfach mal auf einer Kassette die Folge mit Christian Thun ein und hört euch einfach mal 2,5 Stunden das Interview an. Es ist sehr hörenswert,
finde ich. Kann man auch beim Hausputz hören? Zum Beispiel, wer weiß.
Wobei 2,5 Stunden Hausputz?
5 Etagen? So ein Mayweather-Villa, wer weiß. Manche vielleicht auch. Aber die putzen sie wahrscheinlich nicht selbst, ne? Aber ja.
Ja, andere, oder die putzen für andere, die solche Häuser haben.
Ja, genau, für andere. Ja, da kannst du ja auch hören, so nebenbei. Genau, es gibt ja so Arbeiten, Tätigkeiten, wo man nebenbei vielleicht was hören kann. Das ist immer praktisch.
Auf jeden Fall empfehlenswert. Gut, würde ich aber sagen, kommen wir trotzdem jetzt nochmal auf die Veranstaltung selber zu sprechen. So prinzipiell mit den ganzen Schwergewichtlern finde ich die Veranstaltung ganz gut. Die Level sind alle ansprechend, entsprechend der Level der jeweiligen Boxer. Boxer wie Christian Thun sind ja auch gerade erstmal im Aufbau drin. Er kämpft gegen Danny Whittaker. Ein Mann, der einen Rekord hat von 4-1, finde ich, ist ganz in Ordnung für jemanden, der einen Rekord von 5-0 hat. Zahn Kosobutski hat jetzt einen Rekord von 14-0 und kämpft gegen Steve Vukosa um den vakanten WBA International Titel. Christian Thun boxt um den vakanten IBO Continental Titel. Von daher so an sich keine schlechte Ansetzung. José Ladue boxt auch gegen Ferenc Urban. Ja, ich denke mal, da brauche ich jetzt, glaube ich, gar nicht groß drauf eingehen.
Das sind, wie soll man sagen, das sind eigentlich Gegner, wo man erwartet, dass die relativ zügig abgefertigt werden. Ne?
Ja.
Oder Kosubitski, der Vukosa, das ist auch keine Herausforderung, weil der Kosubitski ist eigentlich zu mehr imstande. Ne? Und ja, das sollten eigentlich alles Pflichtaufgaben werden.
Was ich aber eher interessant finde, ich weiß jetzt nicht, wie da die Veränderung mittlerweile ist, aber die ursprüngliche Ansetzung war ja so, der Hauptkampf von Artem Harutyan sollte ja, glaube ich, erst um 12:30 übertragen werden, richtig?
Ja, genau.
Das heißt also,
Zahn Kosobutski.
Der auf jeden Fall, der wird also den Hauptkampf beschreiten um 12:30.
Puh. Ja.
Wobei, oder Christian Thun vielleicht auch.
Den Kampf von
Gashi auch,
gegen
ne?
diesen Cam Lundqvist fast am interessantesten finde, so von der Ansetzung her. Oder am viel, vielversprechendsten.
Ach, sieh, Gashi.
Das jetzt der Ladue, der wird das relativ schnell erledigen gegen diesen Urban. Und Kosobitski und Thun gehe ich davon auch aus, dass sie die Gegner nicht ewig stehen lassen werden. Aber Gashi gegen diesen Lundqvist, das könnte schon enger und länger werden.
Weil der ungeschlagen ist?
Weil
oder?
Der ungeschlagen ist, weil die Gegnerschaft nicht so nach extrem Journeyman aussieht.
Oh, und wenn ich mal gucke, der Typ
ja, ist. Ja, es geht, zumindest ein paar Dänen hat er geboxt und so, ne? Das ist schon okay. Also, ich finde das jetzt nicht so schlecht.
Naja, man kann.
Er sieht nicht so aus, als wäre es jemand, der nichts könnte, sagen wir so.
Gut, man darf gespannt sein. Das Highlight aus sportlicher Sicht in diesem Wochenende findet aber nicht in Deutschland statt, wer hätte es gedacht, sondern in Las Vegas, im MGM Grand, in der mittlerweile berüchtigten Bubble, wo viele mittlerweile hochwertige Kämpfe stattgefunden haben, unter Ausschluss der, von Publikum. Und da kämpfen Wasyl Lomachenko für, ja, schon, kann man schon sagen, eigentlich einer der Top 5 Leute Pound for Pound. Für manche sogar sehen ihn sogar an erster Stelle. Gegen Teofimo Lopez. Und auch Boxrec sagt, das ist ein 5-Sterne-Kampf.
Das ist doch einer, weil Theo Fimo Lopez ist ja mit Gervonta Davis eigentlich einer der wenigen Leute, die überhaupt noch als Gegner interessant sind für Lomachenko oder die überhaupt eine sportliche Herausforderung darstellen, weil als andere.
Also du willst sagen, er ist ein Gegner, kein Opfer.
Ja, ist ein würdiger Gegner, auf jeden Fall. Also sonst gibt es halt noch Gervonta Davis, der jetzt ja auch in 2 Wochen, glaube ich, kämpft gegen Leo Santa Cruz. Und da könnte sich dann der nächste Gegner von dem jeweiligen Sieger von diesem Kampf jetzt herauskristallisieren. Aber das ist natürlich Lomachenko, Pound for Pound, mit König, muss man ja sagen. Boxerisch so, ja, vielleicht das Beste sogar, was es so gibt. So fürs Auge ist das natürlich, ist der schon brutal, ne? Also, ja, und Lopez, ja, schlägt hart, ist sicherlich auch eine ordentliche Prüfung für Lomachenko und das ist auf jeden Fall, ja, einer der Boxleckerbissen, so, die es so gibt in diesem Jahr.
Samira, wie siehst du das? Freust du dich auch so auf den Kampf?
Ja, also ich freue mich immer, wenn Lomachenko boxt. Wobei, ja, ich habe mir den Gegner kannte ich jetzt noch nicht so speziell, ehrlich gesagt. Ich habe mir von dem noch nicht so viel angeguckt. Ich habe vorhin ein bisschen so reingeguckt in seinen Stil. Ja, gegen Diego Magdaleno habe ich kurz in diesen Kampf reingeschaut. Ja, das Einzige, was vielleicht für Lomachenko gefährlich ist, ist, dass er halt hart schlagen kann, aber sonst sehe ich da ehrlich gesagt nicht so viel, wo er irgendwie besser sein sollte als Lomachenko. Also ich denke, er ist viel langsamer, er ist viel, viel weniger variabel, also gerade am Anfang, da schlägt er manchmal nur mit seinem Jab die ganze Runde, die erste Runde schlägt er nur mit seinem Jab eine Hand so, okay, um reinzukommen, aber ich meine, das geht gegen so einen Lomachenko nicht so einfach, ne? Also er ist auf jeden Fall, also Lomachenko zu kriegen da irgendwie mit seinen harten Händen wird für ihn auf jeden Fall eine Herausforderung sein, weil er einfach viel flinker ist und sich nicht so leicht fangen lässt. Aber trotzdem natürlich irgendwie ein spannender Kampf. Aber ich weiß nicht, mich hat er jetzt, okay, ich habe auch vielleicht zu wenig von ihm jetzt gesehen. Man kann ja einen Boxer nicht nach einem Kampf oder irgendwie Teilen von einem Kampf beurteilen. Aber ich kenne halt Lomachenko besser und im Endeffekt kennt man, also habe ich auch noch nie einen Boxer gesehen, der sich irgendwie besser bewegt als Lomachenko und ich glaube halt auch nicht, dass es Lopez ist. Wobei man ja jetzt gesehen hat, ja, er kann ihn halt auch kriegen. Ja, wenn er ihn kriegt, dann Lomachenko das nicht sieht, dann kann es immer irgendwie schlecht enden so, aber eigentlich so ist natürlich, also Lomachenko ist doch eigentlich der klare Favorit so in diesem
Fall. Ja, natürlich, natürlich.
Also es ist jetzt nicht 50-50 oder so, dass es jetzt total spannend so ist, aber es ist natürlich wahrscheinlich spannender als andere Ansetzungen und er bringt ja auch einen Titel mit sozusagen, ne, gegen den IBF-Titel im Leichtgewicht, den er gegen Richard Comey gewonnen hat, der Lopez, und der ist natürlich auch ein guter Techniker und so, aber er ist halt viel kräftiger und langsamer so, er wird, ja, muss auf seine Kraft setzen, mal gucken, ob er da irgendwie Lomachenko mit irgendwie mal beeindrucken kann, aber ja, weiß ich nicht. Lomachenko ist technisch so krass. Also,
ja, das ist ja, unglaublich. Ist ja vom Skill her wahrscheinlich schon der beste Boxer auf dem Planeten. Der einzige Grund, warum man ihn vielleicht nicht als Pound for Pound Nummer 1 sehen kann oder sieht, ist es vielleicht seine Gegnerschaft, aber so jetzt vom reinen Können ist er natürlich, ist er eigentlich über jeden Zweifel erhaben und ich finde, da ist. Vielleicht kommt Crawford noch ein bisschen mit, aber sonst ist Lomachenko vom Skill einfach das absolut Beste, was es gibt. Und es gibt ja auch nicht mehr wirklich viele Gegner für ihn auf diesem Planeten. Natürlich, wenn man hochgehen würde, so Richtung Welter, da gibt es natürlich wieder eine Reihe von Leuten, aber das ist schon hart für Lomachenko. Und in der Gewichtsklasse ist eigentlich nur er und Gervonta Davis halt Gegner, die überhaupt noch interessant sind, ne, danach. Gibt es hier eigentlich gar nichts mehr so zu regeln. Von daher sollte man Lomachenko natürlich als klaren Favorit sehen. Ne? Da hast du natürlich recht.
Ich weiß gar nicht, wie man das prozentual, was würdest du da einschätzen für dich, wie viel Favorit ist er?
Ach, so 80-20 oder so.
Ja, ist dann schon ziemlich deutlich, ne?
Ja, klar, aber man darf, aber ich finde trotzdem, dass.
Aber das trotzdem ist ein sehr guter Kampf,
halt. weil Lopez ist sicherlich auch, wie gesagt, einer der wenigen würdigen Herausforderer und stellt natürlich schon auch eine Gefahr dar, aber Ja, aber gegen Lomachenko ist eigentlich nahezu jeder Außenseiter, es sei denn, man würde halt wirklich in den Gewichtsklassen hochgehen. Aber das ist natürlich dann auch wieder ja, ganz was anderes. Ne? Aber
Ja.
so ist es auf jeden Fall. Das ist halt wirklich vom Skill einfach so beeindruckend. Das sind ja auch solche Unterschiede, wenn man sich irgendwelche kleinen Ringveranstaltungen anguckt und dann Lomachenko. Das ist halt. Das sind solche Welten. Der Typ ist einfach der Hammer.
Man sieht manchmal gar nicht, was er alles so krasses macht. Das sieht man manchmal erst in der Zeitlupe, wie krass die Bewegungen überhaupt sind, weil die einfach so schnell und so flüssig da ausgeführt werden. Das ist wirklich mal unglaublich.
Ja,
So, das,
wie so ein Tänzer, das ist
ja.
Wahnsinn. Das ist so von der Koordination, das ist einfach ein Traum. Also da sieht man, auch in der Vergangenheit gibt es nicht so viele Leute, die da irgendwie so viel Skill haben. Also der ist schon, ja, der Kampfname Hightech kommt ja nicht von ungefähr. Also
Ja.
der ist ja schon so in
Im
seiner eigenen
Ruhrgebiet
Liga.
würde man, glaube ich, sagen, erste Sahne.
Ja.
Das ist schön. Ah, ich gucke gerade, habt ihr irgendwas gehört, wo der in Deutschland übertragen wird? Also DAZN sieht ja gerade nicht so danach aus. Die übertragen ja irgendwas anderes, wenn ich das richtig sehe. Wisst
Ich
ihr das
verstehe.
da irgendwas?
Nee. Ja, dann
Ja.
gibt es ja eigentlich auch gar nichts, ne?
Gibt
Außer
es ja
vielleicht
keinen
Ultimate
anderen
Fighting,
außer.
aber. Vielleicht Bild Plus?
Ach,
Ja, dann wird
ey,
es
so
wenigstens.
eine Scheiße. Ich habe letztes Wochenende hab ich die E-Mail zu denen geschickt, dass ich denn mein verkacktes Bild-Abo kündigen möchte. Und ich habe immer noch keine Antwort
Du
gekriegt.
musst zwei, der Trick ist, zwei E-Mails abzuschicken. Ich habe genau das gleiche durch wie du. Ich habe dann
Ah.
einfach nochmal die gleiche E-Mail abgeschickt und dann kam eine Antwort. Die sind da nicht so schnell mit.
Aha.
Also, ja, aber ich fand das auch ein bisschen komisch, dass du da so suchen musst, wie du das kündigen kannst. Also,
Der Trick
ja.
ist also zwei E-Mails.
Also, ich habe
Ah.
einfach die gleiche nochmal abgeschickt und dann hat sie wirklich eine Antwort bekommen. Aber du kannst ja anscheinend auch irgendwie anrufen. Da gab es ja auch irgendeine Telefonnummer, aber ja.
Ja, natürlich. Ich rufe auf eine Hotline an. Auf eine Hotline, wo man nur auf meinen Anruf wartet.
Ja, wer weiß. Aber auf jeden Fall, ja, DAZN überträgt irgendwie hier diese aus England eine Veranstaltung am 17. Oktober. Lewis Ritson gegen Miguel Vasquez. Und ja, das ist halt von Matchroom Eddie Hearn eine Veranstaltung. Und ja, keine Ahnung, wo man Lomachenko sehen kann, wird ein bisschen schwierig wahrscheinlich
Wahrscheinlich auf
für die
irgendeinem
deutschen
polnischen oder
Fans.
rumänischen Stream.
Ja,
Ja.
da muss man wieder zaubern, ne?
Schade. Schade, dass sowas dann ja wieder so schwierig ist, zu gucken. Aber ja, kann man
Ja, weil
nichts
das
machen.
ist boxerisch einfach so was sehr Besonderes und einfach auch mal in einer anderen Liga als das, was man sonst so vorgesetzt bekommt und das wird dann wieder nicht gezeigt.
Oder in letzter
Ja,
Sekunde oder
schwierig.
so, wer weiß, ne? Das ist ja manchmal, dann kommt es irgendwie einen Tag vorher, dass es doch irgendwo gezeigt wird, weil es noch verhandelt wird, aber ja.
Ja, aber
Auf jeden
sonst wird man
Fall, ja, müsste das
wahrscheinlich
eigentlich
nur
schon.
auf irgendwelchen besonderen Seiten fündig.
Ja,
Was
genau.
gibt's denn so an Nachrichten?
Ja, was so viel, wir haben ja schon das meiste besprochen. Die letzte Nachricht ist eigentlich nur noch, dass der Kampf zwischen Errol Spence Jr. und Danny Garcia mit Fans auf jeden Fall die WM erlaubt sein wird, was ja auch schon mal eine gute Nachricht ist. Weil das ja auch ein sehr spannender Kampf ist, in Anbetracht dessen, dass Errol Spence Jr. einfach einen schweren Autounfall hatte. Ich habe auch letztens die Bilder gesehen auf Instagram, hat er, glaube ich, selbst gepostet gestern, wie er da so im
Wahnsinn, ne?
Krankenhausbett, außer sein Gesicht, also echt krass, also das war schon hart so. Also man hat ja nur sein Gesicht gesehen, so mit Schrammen und Blut und so. Und ja, unter diesen Voraussetzungen ist der Kampf halt schon spannend, weil Danny Garcia, den gucke ich mir auch gerne an, ist auch ein guter Boxer, solider Mann. Und nach so einem Unfall muss man sich ja auch erstmal erholen, zurückkommen, wieder reinkommen. Und deswegen ist es eigentlich ein geiler Kampf. Als Zuschauer ist man da bestimmt gerne dabei. Und der findet in Texas in den USA statt am 5. Dezember. Ich hoffe,
Ja,
der wird
okay.
irgendwo übertragen.
Ja, weil ich meine, auch Errol Spence ist auch ein Pound-for-Pound-Kandidat, so also rein vom Können her. Das ist auch sicherlich einer der besten Boxer des Planeten. Nur der ist halt echt lange raus, ne, gewesen. Seit dem Unfall ist er jetzt über ein Jahr. Und da wird man sehen, wie gut er ist, ob er der Schaden genommen ist, halt immer schwer zu sagen. Und Garcia ist halt auch jemand, der halt fürchterlich unangenehm ist, ne? Der hat ja eigentlich, wenn man es hart sagt, kann man ihm sicherlich, hat er im Rekord 2 Niederlagen, aber richtig besiegt worden ist er ja nie, ne? Auch die Niederlage gegen Sermon war der SD, gegen Porter war es auch eng. Also richtig, richtig, richtig glasklar besiegt ist Danny Garcia eigentlich noch nie von irgendwem geworden. Also das ist halt schon ein Wahnsinnskampf, ne? Und dann nach so einem Unfall und nach so einer langen Zeit, das ist direkt so ein Gegner, ist schon hardcore. Und ich hoffe, Errol Spence ist in guter Verfassung. Ich bin gespannt darauf.
Ja, aber muss ja sehr selbstbewusst, ja. Aber wenn er sich so einen Gegner ja schon aussucht, ne, also da ausgesucht worden ist, ich hoffe, vielleicht denkt er auch, also er muss ja auch denken, dass er das irgendwie packt. Und dass er da nicht wieder ganz unten anfangen will oder mit irgendwas Leichteren, um reinzukommen und so. Aber ich denke mal, dass er wahrscheinlich schon zuversichtlich sein wird, dass er das irgendwie gut über die Bühne kriegt. Er will wahrscheinlich auch keine Zeit verlieren, ne? Das ist vielleicht auch so. Und ganz, ja, der geht halt nicht zurück, ne? Von irgendwie 5-Sterne-Kämpfe auf 1-Sterne-Kampf, sondern Nein. Der macht halt jetzt nur noch 5-Sterne-Kämpfe und sagt halt Mikey Garcia, Sean Porter, dann kommt Danny Garcia. Das ist halt schon, und dazwischen noch so ein Autounfall, der ziemlich krass, wo er hätte halt auch so sterben können. Das ist halt schon ziemlich extrem so. Aber er ist halt auch ein Übertalent so quasi, ne? Das ist halt echt, ich hoffe, ja, ein bisschen so Ringrost hat ja jeder so ein bisschen nach Corona, haben ja viele Boxer, das sieht man auch. Aber so, wer weiß, also, aber ist auf jeden Fall ein richtig spannender Kampf deswegen. Also ja. Das ist wirklich so, das muss man einfach gucken, so.
Ja, ist so, weil gerade Errol Spence hat mich halt schon echt. Hat mich schon echt überzeugt so in seinen letzten Kämpfen und er ist definitiv ein Pound-for-Pound-Kandidat oder Pound-for-Pound-Top-10 auf jeden Fall, also sofern er nicht schlechter geworden ist durch den Unfall. Die Frage ist halt, wie gut, aber so perspektivisch ist er natürlich auch jemand, der ja, die Pound-for-Pound-Krone anvisieren könnte, weil da gibt es ja so viele nicht, das ist Lomachenko, Alvarez, ja, Crawford, und vielleicht Spence, ne? Die da so darum kämpfen. Von daher mal schauen. Also ich hoffe, er ist in guter Verfassung und wir werden es dann ja erleben.
Und wir erleben uns nächste Woche wieder. Bis dahin abonniert unseren Kanal. Wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Ciao.
Ciao.
Samira, du auch?
The one and only Box Podcast. New episodes every week. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music and Spotify. Box Podcast.de